Es war inzwischen über 15 Jahre her, und doch erinnerte sich Malek Dufresne an jedes Detail, als wäre es gestern geschehen. Damals war er ein Student, Anfang 20, voller Tatendrang, aber anders als die meisten seiner Kommilitonen, von einer seltsamen Ernsthaftigkeit geprägt. Sein bester Freund Callum O'Rourke hingegen war das genaue Gegenteil. Sorglos, leichtsinnig, stets auf der Suche nach Spaß. Ihre Freundschaft begann auf dem Rugbyfeld der Universität. Malek spielte mit Disziplin und Berechnung, während Callum mit ungestümer Energie auf den Gegner einstürmte. Gegensätzlicher hätten sie kaum sein können, und doch verband sie dieses Spiel zu einer brüderlichen Freundschaft. Callum war gerade frisch verlobt. Er hatte eine kleine Summe angespart, um seiner Verlobten einen Ring zu kaufen, und war stolz wie ein König auf diesen Schritt in sein Erwachsenendasein. Doch in ihm lebte der Drang nach einem letzten Abenteuer, einem Urlaub, bevor er sich endgültig festlegte. Eines Abends nach dem Training saßen Malek und Callum in der stickigen Studentenbar, als Callum plötzlich mit glänzenden Augen meinte: "Bevor ich den Ehering anstecke, Malek, brauche ich noch ein letztes großes Abenteuer. Eine Reise, die wir nie vergessen werden." Malek lächelte müde. "Und wohin soll es gehen? Wieder nach Spanien, wie alle anderen? Oder eine Woche billiger Suffurlaub auf Kreta?" Callum schüttelte heftig den Kopf. "Nein, etwas Besonderes. Etwas, woran wir noch in 30 Jahren denken werden." Dann senkte er die Stimme und fügte hinzu: "Hast du gehört, dass die British Lions dieses Jahr in Südafrika gegen die Springboks spielen?" Malek hob überrascht die Augenbrauen. Rugby war ihre gemeinsame Sprache, ihr Herzschlag. "Die Lions?" fragte er. "In Durban?" Callum nickte. "Genau da. Stell es dir vor, Sonne, Strand, Nachtclubs und ein Rugby-Spiel, das wir unser Leben lang nicht vergessen werden." Malek schwieg einen Moment. In ihm wuchs etwas, das Callum nicht wissen konnte. Sein Vater hatte ihm vor kurzem erzählt, dass ein Vorfahre von ihm, ein walisischer Soldat, in der berühmten Schlacht von Raucous Drift gefallen war. Ein Außenposten, den eine Handvoll Männer gegen ein gewaltiges Heer von Zulu-Kriegern verteidigt hatten. Eine Episode, die noch heute Legenden gebar. Malek hatte sich mit seiner gemischten Herkunft oft fremd gefühlt, in Wales nie als richtig akzeptiert. Doch zu wissen, dass ein direkter Vorfahr dort gekämpft hatte, weckte in ihm einen unerklärlichen Stolz. Er trank sein Bier in einem Zug leer und sah Callum ernst an. "Wenn wir schon nach Südafrika fliegen, dann müssen wir auch Raucous Drift besuchen." Callum verzog das Gesicht. 4 Stunden Autofahrt durch irgendeine verdammte Steppe. "Malek, das soll ein Männerurlaub werden, keine Pilgerfahrt in die Kolonialgeschichte." "Es ist keine Steppe, sondern Savanne", erwiderte Malek kühl. "Und dort ist mein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater gefallen. Ich will ihm meinen Respekt erweisen. Das ist mir wichtig." Callum stöhnte übertrieben laut, doch er wusste, dass Malek in solchen Dingen stur war. "Wenn das heißt, dass wir trotzdem das Spiel sehen, dann meinetwegen. Aber wenn mich ein Löwe frisst, erklärst du das meiner Verlobten." Sie lachten beide, auch wenn Malek der Scherz bitter aufstieß. Denn während Callum nur an Sonne und Bier dachte, hatte Malek bei seinen Recherchen über Raucous Drift mehr gefunden. Unvollendete Bauten, verschwundene Bauarbeiter, deren Überreste später zerfetzt in der Wildnis gefunden wurden. Die Behörden hatten damals alles eingestellt, das geplante Touristenzentrum verfallen lassen. Ein Ort, an dem das Blut der Vergangenheit noch immer im Boden klebte. Doch gerade das reizte Malek. Es war nicht nur die Geschichte seines Vorfahren, es war das Geheimnis, das diesen Ort umgab. Ein düsteres Flüstern, das ihn in den Nächten nicht losließ. In den darauffolgenden Wochen arbeiteten beide Studenten wie besessen. Sie nahmen Nebenjobs an. Callum ging sogar so weit, einen Teil seines Hochzeitsfonds zu plündern. Mit dem Geld buchten sie Flüge nach Durban, reservierten ein kleines Apartment in Strandnähe für 2 Wochen und sicherten sich Karten für das erste Spiel der Serie. Am Abend vor der Abreise saßen sie noch einmal im Wohnheim zusammen. Callum war voller Vorfreude, packte Sonnencreme, Badehosen und eine Kamera ein. Malik hingegen legte sorgsam eine kleine zusammengerollte Flagge hinein, rot mit dem walisischen Drachen und ein Foto seines Vaters. »Mann, du bist echt verrückt«, murmelte Callum, als er das sah. »Wir fahren doch nicht auf einen Grabzug.« Malik antwortete leise, fast so, als spräche er zu sich selbst. »Vielleicht fahren wir genau das.« Als das Flugzeug am nächsten Morgen abhob, waren sie voller Euphorie. Doch über den Wolken, während Callum bereits Pläne für Strandpartys schmiedete, starrte Malik hinaus in die endlose Weite. Eine Vorahnung nagte in ihm. Die Reise sollte das letzte unbeschwerte Abenteuer sein, doch in seinem Innersten wusste er bereits, dass sie in etwas geraten würden, das weit mehr war als ein Urlaub. Das Schicksal hatte seine Hand längst ausgestreckt und Rorkes Drift wartete. Der Flug nach Durban dauerte über 12 Stunden. Für Callum O'Rourke war es kaum auszuhalten. Er beschwerte sich ständig über die Enge der Sitze, das fade Essen und die stickige Luft. Malik Dufresne dagegen war stiller, fast nachdenklich. Er blickte häufig aus dem Fenster in die graue Weite aus Wolken und Himmel. Während Callum überlegte, wie viele Biere er direkt nach der Landung trinken könnte, überlegte Malik, wie viele Schritte es wohl vom Denkmal bis zum Grabstein seines Vorfahren sein würden. Als sie schließlich in Durban landeten, schlug ihnen die südafrikanische Wärme wie ein feuchter Vorhang entgegen. Es war früher Nachmittag, die Sonne brannte vom wolkenlosen Himmel und die Luft vibrierte in der Hitze. Schon am Flughafen war der Unterschied zu ihrer Heimat unübersehbar. Fremde Gerüche, Stimmen in Sprachen, die sie nicht verstanden, und ein hektisches Treiben zwischen Taxis, Bussen und Einheimischen, die ihre Waren anboten. »Endlich«, stöhnte Callum, als er seinen Rucksack über die Schulter warf. »Hier riecht es nach Abenteuer und Freiheit.« Malik zog die Luft ein, doch er nahm etwas anderes wahr. Ein Hauch von Rauch, Staub und eine unterschwellige Schwere. Es war, als ob das Land selbst sie prüfend musterte. Mit einem Mietwagen fuhren sie in Richtung Strandpromenade. Durban präsentierte sich ihnen wie eine Stadt voller Gegensätze. Auf der einen Seite glänzende Hotels und moderne Einkaufszentren, auf der anderen Seite armselige Hütten, rostige Wellblechdächer und Kinder, die an Straßenecken nach Münzen bettelten. Callum war begeistert. »Schau dir das an. Sonne, Meer und die Leute hier wissen, wie man lebt.« »Sieh genauer hin«, murmelte Malik. »Es gibt hier auch viel Leid und viel, das man lieber nicht sieht.« Am Abend fanden sie sich an der Strandpromenade wieder. Das Meer rauschte gegen die Felsen, während Neonlichter von Bars und Clubs über das Wasser tanzten. Callum bestellte Bier um Bier, tanzte mit fremden Frauen und lachte lauter, als es angebracht war. Malik blieb meist abseits, beobachtete die Menschen. Er fühlte sich fehl am Platz, als ob der Grund seiner Reise ihn antrieb, während Callum nur Vergnügen suchte. Später in der Nacht, als sie in ihre kleine Ferienwohnung zurückkehrten, lag Callum halb betrunken auf dem Bett. »Morgen Strand, übermorgen das Spiel. Und danach, wenn's sein muss, fahren wir zu deinem verfluchten Ort. Aber wehe, Malik, wenn's da langweilig ist.« Malik schaltete das Licht aus und setzte sich ans Fenster. Die nächtliche Hitze ließ den Schweiß auf seiner Stirn stehen. Aus der Ferne hörte er Hunde bellen, das Summen von Insekten und ein leises Geräusch, das wie ein Flüstern im Wind klang. Für einen Moment glaubte er, Stimmen zu hören, so undeutlich, dass sie fast wie aus einer anderen Zeit wirkten. »Vielleicht bin ich es, der verrückt wird«, dachte er. Doch tief in ihm wusste er, dass sie mehr erwartete als nur ein Ausflug. Am nächsten Tag gingen sie an den Strand. Das Wasser des Indischen Ozeans war warm, die Wellen stark und unberechenbar. Callum stürzte sich lachend hinein, während Malik vorsichtig am Rand blieb. Er konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass das Meer ihn beobachtete, als hätte es Augen unter der Oberfläche. Als sie später im Schatten einer Bar saßen, sprach Malek seinen Plan erneut an. Rorkes Drift liegt nur 4 Stunden von hier entfernt. Wir sollten bald losfahren, bevor das Spiel vorbei ist. Callum verdrehte die Augen. 4 Stunden in dieser Hitze. Das ist doch Wahnsinn. Und wofür? Damit du einen Namen auf einem Stein anstarrst? Es ist nicht nur ein Name, antwortete Malek scharf. Es ist mein Blut, mein Erbe. Dein Erbe liegt auf einem Rugbyfeld, entgegnete Callum lachend. Nicht in irgendeiner verlassenen Ruine. Malek schwieg. Er wusste, dass Worte Callum nicht überzeugen konnten. Doch er wusste auch, dass der Drang, diesen Ort zu sehen, stärker war als jeder Widerstand. Am Abend, als die Sonne tief über dem Meer stand, stand Malek allein am Strand. Er blickte auf den roten Horizont, der wie Blut im Wasser zerfloss. Da spürte er wieder dieses Flüstern im Wind, diesmal deutlicher, fast wie ein Chor. Fremde Stimmen, die ihn riefen. Er verstand die Worte nicht, aber er spürte ihre Dringlichkeit. Sie wollen, dass ich komme, murmelte er. Als er zurück in die Wohnung ging, schlief Callum bereits, eine leere Flasche neben sich. Malek setzte sich auf das Bett und starrte an die Decke. Morgen würde er Callum endgültig überzeugen müssen. Er wusste, dass die Fahrt nicht nur eine Reise in die Vergangenheit sein würde, sondern ein Schritt in etwas, das sie beide nicht begreifen konnten. Und tief in seinem Inneren fragte er sich, war es wirklich er selbst, der nach Rorkes Drift wollte? Oder war es eine fremde Kraft, die ihn dorthin zog? Der Morgen begann mit einer brennenden Sonne, die über Durban aufstieg, als hätte sie sich vorgenommen, die beiden Fremden zu prüfen. Malek Dufresne stand früh auf, hatte kaum geschlafen und packte seine Sachen mit einer gewissen Strenge, die Callum O'Rourke nur belächeln konnte. Callum lag noch halb im Bett, als Malek schon die Schlüssel des Jeeps in der Hand hielt. »Steh endlich auf«, drängte Malek. »Es sind über 4 Stunden Fahrt bis nach Rorkes Drift.« Callum grunzte und warf sich auf den Rücken. 4 Stunden durch die Hölle auf Erden, damit du ein paar Steine und Ruinen siehst. Und wir könnten stattdessen am Strand Bier trinken.« »Wir fahren«, entgegnete Malek scharf. »Du wolltest Abenteuer. Nun, hier ist es.« Widerwillig schleppte sich Callum aus dem Bett und bald darauf verließen sie die stickige Hitze der Stadt. Ihr Jeep war alt, die Klimaanlage funktionierte kaum. Bereits nach wenigen Kilometern war die Luft im Wagen schwer wie in einem Ofen. Die Straßen führten sie hinaus aus Durban, hinein in die scheinbar endlose Savanne. Die Landschaft öffnete sich vor ihnen wie ein endloses Meer aus hohem, beige gefärbtem Gras. Einzelne Akazienbäume standen einsam in der Weite, ihre Schatten warfen scharfe Linien auf den Boden. Die Hitze flimmerte über dem Asphalt, und selbst mit offenen Fenstern war es, als säßen sie in einer Blechdose, die über einem Feuer schwelte. »Jesus«, stöhnte Callum, »ich kann kaum atmen. Wenn ich hier sterbe, dann an Hitzschlag.« Malek schwitzte ebenfalls, aber seine Augen waren auf die Ferne gerichtet. »Denk an die, die hier vor über 100 Jahren marschiert sind«, sagte er. »In voller Uniform, mit Gewehren und Ausrüstung. Wir haben es leicht.« »Ja, leicht«, murmelte Callum, »leicht wie ein Stück Fleisch auf dem Grill.« Nach etwa 2 Stunden Fahrt, oder, wie Callum es nannte, 2 Stunden Folter, passierten sie kleine Siedlungen. Strohhütten mit Wänden aus Lehm standen neben ärmlichen Farmen, in denen Vieh gehalten wurde. Besonders auffällig waren die Rinder, kräftige Tiere mit gewaltigen Hörnern, die sich bedrohlich nach außen bogen. Callum pfiff durch die Zähne. »Schau dir die Viecher an, Malek. Wenn die auf uns losgehen, hilft dir dein Heldengroßvater auch nicht.« Malek lächelte schwach. »Diese Tiere haben hier überlebt, wo viele Menschen scheitern. Respektiere sie.« Je weiter sie fuhren, desto einsamer wurde die Strecke. Keine Autos, keine Menschen. Nur das monotone Brummen des Motors und das endlose Grasmeer. Der Weg wurde von Asphalt zu einer staubigen Piste, die sich wie eine Narbe durch die Landschaft zog. Staub wirbelte hinter dem Jeep auf, legte sich wie ein Schleier über die Ferne. Die Sonne stand nun fast senkrecht am Himmel. Callum wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Sag mir, warum wir das wirklich machen, Malek. Es ist doch nur ein Ort, ein Haufen Steine, ein Denkmal, das kein Mensch mehr besucht.« Malek antwortete ruhig, aber bestimmt. »Weil dort Blut liegt, Callum. Blut meiner Familie. Ich will sehen, wo er gefallen ist. Ich will spüren, was er gespürt hat. Es geht nicht um Steine. Es geht darum, zu verstehen, warum ich bin, wer ich bin.« Callum schüttelte den Kopf. »Du bist verrückt. Ein Bier, ein Rugbyspiel und eine Nacht mit einer schönen Frau würden dir mehr helfen als all diese Toten.« Malek ließ die Bemerkung unkommentiert. Er spürte, dass Callum den Ernst nicht verstehen konnte. Doch in ihm selbst wuchs ein Gefühl, das stärker war als jede Müdigkeit oder Hitze. Eine unsichtbare Hand, die ihn vorwärts drängte, immer näher zu jenem Ort. Nach 4 Stunden und über 20 Minuten Fahrt änderte sich die Landschaft. Die Hügel erhoben sich ringsum und der Jeep folgte einem schmalen, abfallenden Weg, der zwischen langen Graswogen verlief. Die Welt wurde stiller, als ob selbst der Wind den Atem anhielt. »Das ist also dein heiliger Ort.« Callum lehnte sich aus dem Fenster und musterte die Umgebung. »Sieht aus wie jede andere gottverlassene Ecke in diesem Land.« Malek antwortete nicht sofort. Er sah die Schatten der Hügel, die sich wie Wächter erhoben, und spürte ein Frösteln, das nicht von der Hitze kam. Nach weiteren Minuten tauchte in der Ferne ein Bauwerk auf. Ein altes Haus aus Backstein, dessen Dach rostrot verfärbt war. Die Balken, die es stützten, wirkten verzogen, als hätten sie sich unter einer unsichtbaren Last gebeugt. Der Weg führte direkt darauf zu. Callum seufzte theatralisch. »Na, großartig. All diese Kilometer für eine verrottete Hütte.« Malek legte die Hände fester um das Lenkrad. »Das ist kein gewöhnliches Haus. Das war der Anfang einer Geschichte, die nie zu Ende erzählt wurde.« Die Sonne brannte weiter, doch in Malek breitete sich eine seltsame Kälte aus. Sie hatten Durban hinter sich gelassen, das Meer, die Menschen, das Lachen. Nun führte sie der Weg tiefer in ein Reich, das alt war, älter als sie beide, älter vielleicht als alles, was sie kannten. Und zum ersten Mal, seit sie den Jeep gestartet hatten, fragte sich Malek, ob es wirklich eine gute Idee war, diesem Ruf zu folgen. Der Jeep rollte holpernd zum Stehen, der Staub legte sich langsam über die verfallenen Mauern vor ihnen. Malek Dufresne und Callum O'Rourke stiegen aus und blinzelten gegen die Sonne, die schräg über den Hügeln stand. Vor ihnen erhob sich das unvollendete Museum von Rourke's Drift, ein Backsteingebäude, dessen Fassade von weißer Farbe gesprenkelt war, die längst abgeblättert und vom Regen ausgewaschen wurde. Das Dach war rostrot und von Löchern durchzogen. Morsche Holzpfeiler hielten eine schiefe Veranda, die aussah, als könnte sie beim nächsten Windstoß zusammenbrechen. »Das ist es also?« Callum verzog das Gesicht. »Wir sind 4 Stunden durch eine verdammte Wüste gefahren, und alles, was ich sehe, ist ein Schuppen, in dem selbst Ratten nicht wohnen würden.« »Es ist keine Wüste«, korrigierte Malek ruhig. »Es ist Savanne, und dies hier ist Geschichte.« Callum schnaubte, doch sein Blick fiel auf etwas, das ihn verstummen ließ. Unter dem Schatten der Veranda hingen 5 dunkle Formen an der Wand. Zuerst konnte er nicht erkennen, was es war. »Malek«, flüsterte er, »siehst du das?« Sie gingen näher, und mit jedem Schritt wurden die Formen deutlicher. Es waren Masken, afrikanische Tribal-Masken, grob geschnitzt mit verzerrten Gesichtern und weit aufgerissenen Augen. Eine von ihnen zeigte ein Tiergesicht mit langem, schmalem Maul und 2 Reihen aus unregelmäßigen Zähnen. »Was zum Teufel soll das darstellen?«, fragte Callum, während er die Maske mit den Fingern fast berührte. »Eine Hyäne? Oder ein Wolf?« »Keine Hyäne. murmelte Malek. »Ihre Ohren sind rund. Diese hier sind spitz, aber Wölfe gibt es in Afrika nicht.« Die Masken starrten sie aus leeren Höhlen an. Malek hatte das Gefühl, als sei es keine einfache Dekoration, sondern eine Warnung. Eine Grenze, die nicht überschritten werden sollte. Callum unterbrach seine Gedanken, indem er gegen die Tür trat. Das alte Holz knarrte, hielt aber stand. »Abgeschlossen«, stellte er fest. »Na dann, war's das wohl.« »Lass es«, mahnte Malek. »Wir sind nicht hier, um einzubrechen.« Doch Callum grinste breit, trat erneut gegen das verwitterte Holz und beim dritten Stoß brach die Tür mit einem dumpfen Knall nach innen. Staub wirbelte auf. »Du bist wahnsinnig«, fluchte Malek. »Wenn uns jemand sieht.« »Malek«, unterbrach ihn Callum und trat mit einer übertriebenen Verbeugung in den dunklen Raum. »Es gibt hier niemanden, der uns sieht.« Widerwillig folgte Malek ihm hinein. Die Dunkelheit verschluckte sie sofort. Nur ein schwacher Streifen Licht fiel durch den offenen Türrahmen. Malek lief zurück zum Jeep, holte zwei Taschenlampen und drückte eine Callum in die Hand. Die Lichtkegel zerschnitten das Schwarz und offenbarten ein Bild der Vergänglichkeit. Alte Poster hingen zerfetzt an den Wänden, ein Bild vom Film Die Zulu mit Michael Caine, die Farben längst verblasst. Auf einem langen Tisch stand ein Modell der Schlacht. Winzige Soldaten in roten Uniformen, winzige Zulu-Krieger mit Speeren. Staub lag wie Schnee auf den Figuren. »Warum haben die all das einfach zurückgelassen?«, fragte Malek leise. »Weil es Mist ist«, antwortete Callum und fuhr mit der Lampe über die Figuren. Plötzlich schrie er auf. »Verdammt, Malek!« Malek fuhr herum, sein Herz raste. Callums Lichtkegel wackelte, dann fixierte er die hintere Wand. Malek folgte seinem Blick und erstarrte. Dort standen fünf Gestalten, reglos, in roten Uniformen und beigen Helmen. Im ersten Moment wirkte es, als wären es Soldaten, die seit über 100 Jahren hier ausgeharrt hätten. Dann erkannte Malek, dass es nur Mannequins waren, Museumsfiguren, die wie Wachsleichen wirkten. »Nur Puppen«, sagte Malek und zwang sich zu einem Lächeln. »Nur verdammte Puppen.« Callum lachte nervös, ein dünnes, gebrochenes Lachen. »Für einen Moment dachte ich, ich sehe Geister.« Die Puppen standen im Halbdunkel, ihre Gesichter starr. Ihre Glasaugen funkelten im Taschenlampenschein. Malek konnte den Blick kaum von ihnen lösen. Es war, als warteten sie, bis das Licht erlosch, um sich zu bewegen. »Genug gesehen«, meinte Callum hastig. »Komm, lass uns wieder raus. Hier drin stinkt's nach Tod.« Sie verließen das Gebäude, zurück ins grelle Sonnenlicht. Malek atmete tief durch, als hätte er die stickige Luft eines Grabes hinter sich gelassen. »Sag, was du willst«, murmelte Callum. »Aber hier stimmt etwas nicht. Ich habe ein verdammt schlechtes Gefühl.« Malek nickte kaum merklich. Auch er fühlte es. Nicht die Masken, nicht die Puppen waren das Unheimliche. Es war der Ort selbst. Der Boden, der Himmel, die Luft, alles schien von etwas erfüllt, das nicht sichtbar war. Während sie den Blick noch einmal zum Eingang des Museums richteten, fiel ein Schatten über die Tür. Kein Vogel, kein Ast, einfach ein dunkler Streifen, der sich bewegte und wieder verschwand. »Hast du das gesehen?«, fragte Malek. Callum trat nervös von einem Fuß auf den anderen. »Ich habe genug gesehen. Lass uns weitergehen.« Sie wandten sich ab und stiegen den Hang hinunter. Doch der Schatten schien ihnen zu folgen, unsichtbar, geduldig, so wie ein Jäger, der sein Wild nicht aus den Augen verliert. Der Weg vom Museum führte sie über einen Hang hinunter, wo das Gras hoch und zäh in der trockenen Erde wuchs. Die Sonne stand bereits tiefer, ihr rotes Licht legte sich wie eine brennende Decke über die Landschaft. Malek Dufresne spürte, wie jeder Schritt schwerer wurde, nicht nur wegen der Hitze, sondern auch wegen der bedrückenden Stille, die über allem lag. Kein Vogel sang, kein Windhauch bewegte das hohe Gras. »Ich hoffe, dein heiliger Stein ist es wert«, murmelte Callum O'Rourke, der sich mit einer Hand den Schweiß von der Stirn wischte. »Es ist mehr als ein Stein«, antwortete Malek. »Es ist das Vermächtnis.« Sie erreichten eine niedrige Steinmauer, die sich wie ein Ring durch das Gras zog. Sie kletterten darüber, und dort, inmitten der Umfriedung, stand ein weiß getünchter Pfeiler. Er ragte etwa 2 Meter hoch in den Abendhimmel, verwittert, mit Rissen im Putz. Auf einer Metallplatte waren Namen eingraviert, lange Listen gefallener Männer. Malek trat ehrfürchtig näher. Die Schrift war durch Regen und Sonne verblasst, doch er fuhr mit den Fingern darüber, als könne er die Buchstaben ertasten. »Forster, James, Jones«, murmelte er leise, bis seine Augen auf den Namen stießen, den er suchte. »Williams, John«. »Da ist er«, seine Stimme zitterte. »Mein Vorfahr, hier ist er gefallen.« Callum stellte sich neben ihn, warf nur einen kurzen Blick auf die Tafel und verschränkte die Arme. »Und dafür sind wir durch die halbe Wildnis gefahren? Ein Name, den niemand außer dir jemals lesen wollte?« Malek drehte sich zu ihm. »Verstehst du nicht? Dieser Mann hat hier sein Leben gegeben. Ohne ihn gäbe es mich nicht. Er ist Teil dessen, was ich bin.« Callum zuckte die Schultern. »Wenn du mich fragst, hätte er sich lieber lebend zurückziehen sollen, dann hättest du jetzt einen Vorfahren, der klüger war.« »Manchmal«, entgegnete Malek ernst, »geht es nicht um Klugheit. Manchmal geht es darum, wofür man steht.« Callum grinste schief. »Klingt für mich wie ein hübscher Vorwand, um sich sinnlos abschlachten zu lassen.« Malek wollte antworten, doch er spürte, wie der Ort selbst ihn verstummen ließ. Eine unheimliche Ruhe ging von dem Denkmal aus. Es war, als ob unsichtbare Augenpaare auf sie herabblickten, prüfend, ob sie würdig waren, dort zu stehen. Ein kalter Schauer lief Malek über den Rücken, obwohl die Hitze des Abends kein Stück nachließ. Er hörte das entfernte Summen von Insekten, doch in diesem Moment klang es beinahe wie ein Flüstern. Stimmen, die er nicht verstand, aber die ihn frösteln ließen. »Hörst du das?«, fragte er leise. Callum sah ihn verwirrt an. »Was denn? Ich höre nur die Grillen. Und ehrlich gesagt höre ich lieber die als deine Predigten.« Malek schloss die Augen. In der Dunkelheit seiner Lieder sah er Bilder. Männer in roten Uniformen, verzweifelt kämpfend, Speere, Schreie, Blut. Er öffnete die Augen ruckartig wieder und trat zurück. »Sie sind noch hier«, flüsterte er. »Alle von ihnen.« »Oh, bitte«, stöhnte Callum. »Nicht schon wieder deine Geistergeschichten. Wenn du unbedingt an Spuk glauben willst, dann tu es. Aber ich will zurück zum Jeep, bevor es dunkel wird. Ich habe keine Lust, hier in der Pampa zu schlafen.« Malek sah noch einmal auf den Namen. Es fühlte sich an, als hätte der Stein selbst ein Gewicht, das ihn an Ort und Stelle hielt. Doch Callums Ungeduld riss ihn aus seiner Starre. Sie verließen die Umfriedung, kletterten zurück über die Mauer. Der Himmel über ihnen hatte sich inzwischen verdunkelt, das Rot der Sonne wich einem unheimlichen Violett. Lange Schatten streckten sich über das Gras. »Ich sag's dir, Malek«, meinte Callum, während sie zurückgingen, »wenn uns hier ein Rudel Löwen über den Weg läuft, dann weiß ich, wer schuld ist. Dein toter Held.« »Es gibt hier keine Löwen«, erwiderte Malek, doch seine Stimme klang nicht so fest, wie er gehofft hatte. In seinen Gedanken klangen immer noch die Stimmen nach, die er am Denkmal gespürt hatte. Es war, als hätte der Ort etwas in ihm geweckt, das er nicht mehr loswerden konnte. Etwas, das sie begleiten würde, egal wohin sie gingen. Der Jeep wartete in der Ferne, eine dunkle Silhouette gegen das schwächer werdende Licht. Doch als Malek zurückblickte, sah er noch einmal den weißen Pfeiler im Gras stehen, einsam, unerschütterlich, und für einen Augenblick war er sich sicher, dass etwas Unsichtbares zwischen den Mauern stand und ihnen nachsah. Er beschleunigte seinen Schritt. Das Denkmal hatte ihn gefunden, und es würde ihn nicht mehr loslassen. Der Jeep rumpelte über den schmalen Weg, der vom Denkmal weiter in Richtung der alten Lodge führte. Malik Dufresne und Callum O'Rourke sprachen kaum ein Wort. Die Sonne hing nun tief. Ihr oranger Schein färbte die Savanne in ein gespenstisches Licht. Das Gras wirkte blutrot. Die Schatten der Hügel dehnten sich aus wie Finger, die nach allem griffen, was sich bewegte. Nach wenigen Minuten tauchten die Überreste der Hotelanlage vor ihnen auf. Drei runde Gebäude standen dort, ihre Mauern in einem erdigen Orange gestrichen, die Dächer mit zerfallenen Strohbündeln bedeckt. Fenster waren vernagelt oder zerbrochen, die Wege zwischen den Häusern überwuchert von Gras und Gestrüpp. Der Hof war von Rissen durchzogen, aus denen Dornsträucher wuchsen. »Also hier sind die Bauarbeiter verschwunden?« fragte Callum und versuchte, seinen Ton gleichgültig klingen zu lassen. »Genau hier«, antwortete Malik. »Sie haben das Projekt aufgegeben, nachdem zu viele starben. Niemand wollte mehr herkommen.« Callum lachte unsicher. »Oder sie haben einfach gemerkt, dass es sich nicht lohnt, ein Hotel mitten im Nirgendwo zu bauen.« Malik stieg aus dem Wagen und schob die Tür zu. Die Hitze des Tages wich einer schwülen Schwere, die wie eine Last auf den Schultern lag. Er betrachtete die Gebäude aufmerksam. »Es lohnt sich, genauer hinzusehen.« Sie gingen langsam über den Hof. Die Schuhe knirschten über Schotter und trockenes Gras. Das größte der drei Gebäude erhob sich wie ein Wächter über die Anlage. Es war dort, wo die Schatten am dichtesten lagen. Callum blieb plötzlich stehen und packte Malik am Arm. »Warte, da ist etwas!« Malik folgte seinem Blick. In der dunklen Nische zwischen Mauer und Veranda bewegte sich etwas. Zuerst glaubte er, es sei ein Tier, vielleicht ein streunender Hund. Doch dann erkannte er, dass es auf zwei Beinen stand. Langsam trat eine Gestalt hervor. Ein Junge, nicht älter als 10 Jahre. Seine Arme waren dünn wie Zweige, seine Füße nackt und verstaubt. Die Kleidung hing in Fetzen von seinem Körper. Er starrte die beiden Männer mit großen, dunklen Augen an, ohne ein Wort zu sagen. »Oh Gott«, murmelte Callum, »ist das ein Geist?« »Hör auf«, zischte Malik. Er hob vorsichtig die Hand. »Hallo, wir tun dir nichts.« Doch kaum hatte er gesprochen, wandte sich der Junge abrupt ab und lief davon. Seine kleinen Füße wirbelten Staub auf und schon im nächsten Moment war er hinter dem Gebäude verschwunden. »Hey, warte«, rief Malik, machte einen Schritt nach vorne. Doch Callum hielt ihn zurück. »Lass ihn. Kinder, die an verlassenen Orten herumlungern, bedeuten nichts Gutes. Wer weiß, wen er gleich holt.« Malik sah dem Kind nach. Ein ungutes Gefühl breitete sich in ihm aus. Der Blick des Jungen war nicht einfach der eines verängstigten Kindes gewesen. Da war etwas anderes. Etwas Uraltes, das in seinen Augen geschimmert hatte. Sie gingen zurück in Richtung Jeep. Doch je näher sie kamen, desto stärker nagte ein seltsames Gefühl an Malik. Aus der Ferne wirkte der Wagen merkwürdig, als stünde er schräg im Boden. Erst als sie näher kamen, begriffen sie, warum. »Nein«, flüsterte Malik entsetzt. Alle 4 Reifen waren platt. Schwarze Gummifetzen lagen auf dem Boden, die Karkassen zerrissen. Nicht einfach Luftverlust. Sie waren aufgeschlitzt worden, als hätte jemand mit einem Messer in sie gestochen. »Das darf doch nicht wahr sein«, schrie Callum. Er rannte um den Jeep herum, beugte sich nieder und starrte die zackigen Schnitte an. »Wer zum Teufel macht so etwas?« Malik bückte sich, untersuchte die Erde. Im Staub führten kleine Abdrücke weg vom Wagen, barfuß, zierlich. Kinderfüße. »Es war der Junge«, murmelte er. »Unsinn«, rief Callum, »das war irgendein Bastard, der uns ausrauben will. Oder mehrere. Wir sitzen in der Falle.« Malik erhob sich langsam. »Die Spuren sind frisch. Er ist es gewesen. Aber wie?« Seine Worte verhallten. Ein kühler Wind wehte plötzlich über den Hof, ließ das Gras rascheln und brachte den fauligen Geruch von Verfall mit sich. »Super«, knurrte Callum. »Kein Signal, keine Reifen. Was machen wir jetzt? Hier campen, bis uns Geister oder Hyänen holen?« »Wir bleiben im Wagen«, entschied Malek ruhig, obwohl sein Herz raste. »Morgen gehen wir zu Fuß zurück. Es sind mehrere Kilometer bis zur letzten Farm. Das schaffen wir.« »Zu Fuß? In dieser Hitze? Bist du wahnsinnig? Hast du eine bessere Idee?« Callum schwieg, trat wütend gegen einen Stein und stapfte dann zurück zum Jeep. »Verdammt, Malek. Ich wusste, dass das eine Scheißidee war.« Sie stiegen ein, verriegelten die Türen und ließen die Nacht hereinbrechen. Draußen wurde die Dunkelheit schnell dichter, als würde die Welt selbst verschwinden. Im Inneren des Jeeps war es stickig. Sie schwitzten und warteten. Jeder Laut von draußen, das Rascheln im Gras, das Zirpen der Insekten, klang, als käme er von etwas, das sie beobachtete. Malek saß starr, die Augen auf die schwarze Landschaft gerichtet. »Das war kein Zufall«, flüsterte er. »Wir sind nicht allein.« Callum presste die Zähne zusammen, legte sich auf den Sitz und versuchte zu schlafen. Doch seine Hände zitterten und Malek wusste, dass sein Freund die gleiche Angst spürte wie er selbst. Die Nacht war angebrochen und mit ihr begann das Warten auf das, was kommen würde. Die Dunkelheit legte sich wie eine schwere Decke über die Savanne. Im Inneren des Jeeps war es stickig und eng. Doch keiner der beiden Männer wagte, ein Fenster weit zu öffnen. Malek Dufresne saß aufrecht auf dem Fahrersitz, die Hände ineinander verschränkt, die Augen starr auf die Frontscheibe gerichtet. Jeder Laut von draußen ließ ihn zusammenzucken. Das Zirpen der Grillen, das Rascheln des Grases, das ferne Bellen eines Hundes oder vielleicht eines Schakals. Neben ihm hatte Callum O'Rourke den Kopf an die Scheibe gelehnt. Trotz seiner Nervosität war er irgendwann eingenickt, sein Atem unregelmäßig, als kämpfte er selbst im Schlaf gegen die Beklemmung an. Malek dagegen konnte die Augen nicht schließen. Sein Herzschlag war ein ständiges Dröhnen in den Ohren und die Bilder des Jungen mit den leeren Augen verfolgten ihn. So klar, als säße er noch immer draußen im Schatten. Die Stunden schlichen dahin. Malek wusste nicht, ob es Mitternacht war oder früher Morgen. Er fühlte sich, als schwebe er in einer Zeitlosigkeit, gefangen in dieser metallenen Kapsel mitten im Nichts. Schließlich, als seine Lider schwer wurden und er drohte einzuschlafen, durchbrach ein blendendes Licht die Dunkelheit. Es kam von hinten, gleißend und plötzlich wie ein Messer in der Finsternis. Malek zuckte hoch, das Herz raste und er drehte sich abrupt um. Durch die hintere Scheibe sah er Scheinwerfer, die direkt auf den Jeep gerichtet waren. »Callum!« rief er und schüttelte seinen Freund. »Wach auf!« Callum fuhr hoch, blinzelte benommen ins Licht. »Was ist los?« »Ein Auto, hinter uns!« Callum rieb sich die Augen. »Na endlich, Hilfe!« Schon wollte er die Tür öffnen, doch Malek hielt ihn zurück. »Warte! Wir wissen nicht, wer das ist.« Das Licht flackerte, dann folgten mehrere schrille Hubgeräusche, laut und aggressiv, dass es in ihren Köpfen dröhnte. »Sie wollen, dass wir aussteigen«, murmelte Malek. »Oder sie wollen, dass wir verdammt nochmal nicht sterben.« Callum zerrte an der Tür. »Ich geh raus.« »Bist du verrückt?« Malek drückte ihn zurück auf den Sitz. »Wir wissen nicht, wer das ist. Denk an die Bauarbeiter, denk an die Reifen!« Das Hupen wurde lauter, länger, unnachgiebig, bis es fast unerträglich wurde. Schließlich gaben beide auf. Sie öffneten die Türen, das Licht blendete sie, machte es unmöglich, die Umgebung zu erkennen. Ein Motor brummte, dann hörten sie das Knarren einer Tür. Schritte näherten sich. Schwer, langsam, entschlossen. Die Silhouette eines Mannes trat vor die Scheinwerfer. Er war groß, trug grobe Kleidung wie ein Farmer und eine abgetragene Baseballkappe, die sein Gesicht im Schatten ließ. »Ihr Jungs wisst, dass ihr hier tresst.« Die Stimme war rau, mit einem gurgelnden Akzent. Malek nickte vorsichtig. Wir wussten es nicht. Der Mann schwieg einen Moment, musterte sie, dann sprach er erneut. Euer Wagen. Probleme? Ja, platzte Callum heraus. Ein kleiner Bastard hat unsere Reifen aufgeschlitzt. Malek funkelte ihn an, doch der Fremde nickte nur. Kleine Bastarde überall. Hört man oft hier. Er deutete mit einer Handbewegung. Kommt, ihr sterbt da drin. Ich bring euch ins nächste Dorf. Die beiden Männer tauschten einen Blick. Es war eine Wahl zwischen zwei Gefahren. Draußen in der Dunkelheit warten oder dem Fremden vertrauen. Schließlich nickte Malek knapp. Gut, wir kommen. Sie packten ihre wenigen Sachen und stiegen in das alte Wrangler-Modell des Fremden. Malek setzte sich nach vorn auf den Beifahrersitz, Callum musste nach hinten. Das Innere roch nach Schweiß, Staub und etwas Metallischem. Der Mann startete den Motor und die Scheinwerfer rissen den Weg auf. Sie fuhren in die Finsternis hinein. Staub wirbelte auf, die Reifen knirschten über Schotter. Schweigend starrte der Fremde geradeaus, sein Gesicht blieb halb verborgen. Also, begann er schließlich, was macht ihr zwei Fremden hier? Urlaub, sagte Callum schnell. Ein letztes Abenteuer, bevor ich heirate. Wir wollten die Lions gegen die Springboks sehen. Ein leises Lachen kam von vorn. Rugby. Ja, das gibt's hier. Aber nicht für jeden. Malek sah den Mann von der Seite an. Die Haut an seinem Hals wirkte ledrig, wie zu groß für den Körper, als hinge sie lose daran. Und die Bauarbeiter? Fragte Malek vorsichtig. Die, die hier verschwunden sind, wissen Sie etwas darüber? Der Fremde zuckte mit den Schultern. Geschichten. Unfall vielleicht. Wilde Tiere. Familien haben geklagt, Geld verloren, alles alte Sachen. Aber ihre Leichen, sie wurden gefunden. Zerrissen, drängte Malek. Der Mann antwortete nach einer Pause. Vielleicht. Vielleicht waren die Kinder hungrig. Ein eiskalter Schauer kroch Malek den Rücken hinunter. Er war sich nicht sicher, ob er sich verhört hatte oder ob der Mann genau das gesagt hatte. Im Rückspiegel sah Malek Callum. Sein Freund starrte mit großen Augen zurück, seine Lippen bewegten sich lautlos. Wir hätten nicht einsteigen sollen. Doch jetzt war es zu spät. Die Nacht verschluckte die Straße und der Fremde steuerte sie tiefer in eine Dunkelheit, aus der es kein einfaches Entkommen geben würde. Die Fahrt zog sich endlos. Der alte Wrangler des Fremden rumpelte über die schmale Piste und das monotone Brummen des Motors war das Einzige, was die bedrückende Stille durchbrach. Links und rechts ragten Büsche und hohes Gras auf, das im Scheinwerferlicht wie flackernde Flammen wirkte. Der Himmel über ihnen war schwarz, kein Mond, keine Sterne. Es war, als hätten selbst die Himmelskörper beschlossen, diesen Teil der Erde zu meiden. Malek Dufresne saß aufrecht auf dem Beifahrersitz, den Blick starr auf die Straße vor sich geheftet. Er versuchte, den Fremden unauffällig zu mustern. Das Gesicht des Mannes war nur im flackernden Schein der Scheinwerfer sichtbar, doch jedes Mal, wenn Malek hinsah, schien es sich zu verändern. Mal die Haut zu ledrig, mal die Augen zu tief eingesunken, als säße eine andere Gestalt hinter dieser Maske. Callum O'Rourke rutschte auf der Rückbank unruhig hin und her. »Wie weit ist es noch bis zum nächsten Ort?« fragte er schließlich, die Stimme höher als gewöhnlich. Der Fremde bewegte den Kopf nicht. »Nicht mehr weit«, sagte er knapp. »Das haben Sie vor einer halben Stunde schon gesagt«, murrte Callum. »Ich will wissen, wie lange wir noch fahren.« »So lange, bis wir da sind«, kam die Antwort, tonlos und kalt. Malek spürte, wie sein Magen sich zusammenzog. Etwas stimmte nicht. Er wollte nachhaken, doch bevor er Worte fand, begann der Wagen abrupt zu bremsen. Die Reifen quietschten und eine Staubwolke stieg auf. Malek wurde nach vorn geschleudert, der Gurt presste schmerzhaft in seine Brust. »Was ist los?« rief Callum. Der Fremde griff mit einer erschreckenden Ruhe unter seinen Sitz. Als er die Hand wieder hervorzog, hielt er eine Pistole darin, stumpf schwarz, direkt auf Maleks Gesicht gerichtet. »Ihr hättet es leichter haben können«, sagte er mit seiner rauen, kehlig klingenden Stimme. Maleks Herz raste, seine Hände gingen sofort hoch. Callum tat es ihm nach, während er panisch rief, »Moment, wir haben nichts getan, wenn Sie Geld wollen, nehmen Sie es!« Der Fremde schüttelte langsam den Kopf. »Ich will nichts von euch, nur dass ihr verschwindet.« »Was?« keuchte Malek. »Verschwinden? Wo sollen wir denn hin?« »Raus aus dem Wagen«, befahl der Mann. »Sofort!« Mit zitternden Händen öffnete Malek die Tür. Callum folgte ihm. Sie stiegen in die Nacht hinaus. Der Staub brannte in den Augen. Das Licht der Scheinwerfer war grell, ließ sie kaum etwas erkennen, außer der Silhouette des Wranglers und der Waffe, die der Fremde aus dem geöffneten Fenster auf sie richtete. »Schließ die Türen«, knurrte er. Malek tat, wie ihm geheißen, spürte dabei, wie die Kälte der Nacht ihn umfing. Als beide Männer einige Schritte vom Wagen zurückgetreten waren, sahen sie den Fremden an. Sein Gesicht blieb verborgen im Schatten der Kappe. »Warum tun Sie das?«, fragte Malek. »Warum lassen Sie uns hier zurück? Wir werden sterben!« Der Mann schwieg einen Moment, dann klang seine Stimme fast weich, aber dadurch nur noch bedrohlicher. »Es tut mir leid, Jungs, wirklich, aber hier gehört ihr nicht hin.« Er startete den Motor, das Brummen schwoll an. Noch während Malek einen Schritt nach vorn machte, rollte der Wrangler an. »Halt!« schrie Callum. »Sie können uns nicht einfach hier lassen!« Der Wagen entfernte sich, die Rücklichter glühten wie zwei rote Augen in der Dunkelheit, bis sie kleiner wurden und schließlich verschwanden. Zurück blieb nur Staub, Stille und die unheimliche Erkenntnis, dass sie jetzt allein waren. »Oh, verdammt«, flüsterte Callum und raufte sich die Haare. »Das war's. Wir sind geliefert.« Malek kniete sich nieder, schaltete Callums Handy ein. Das Display flackerte, doch es gab keinen Empfang. Kein Signal, keine Hilfe. Nur endlose Schwärze ringsum. »Wir müssen auf der Straße bleiben«, sagte Malek mit einer Entschlossenheit, die er kaum fühlte. »Irgendwo muss ein Dorf sein. Wenn wir weitergehen, finden wir Menschen.« »Menschen«, Callum lachte bitter, »wenn wir Glück haben. Und wenn nicht, wilde Tiere, Hyänen, Schlangen oder dieser Typ kommt zurück mit Freunden.« Malek blickte in die Dunkelheit. Da war etwas. Ein Rascheln im hohen Gras, leise, aber unüberhörbar. Er hielt den Atem an, lauschte. Es klang nicht wie Wind, es klang wie Schritte. »Hast du das gehört?«, fragte er leise. Callum starrte in dieselbe Richtung. »Ja, und ich will nicht wissen, was es war.« Ein unheimliches Kichern hallte durch die Nacht, fern, doch eindeutig nicht menschlich. Ein laut, halb heiseres Lachen, halb Kreischen. Malek spürte, wie seine Haut sich zusammenzog. »Wir müssen weitergehen«, sagte er. »Jetzt sofort.« Callum nickte, und ohne ein weiteres Wort setzten sie sich in Bewegung. Ihre Schritte waren hastig, ihre Atemzüge flach. Hinter ihnen lag die endlose Straße, vor ihnen nur Finsternis. Doch das Geräusch des Raschelns folgte ihnen. Immer wieder. Malek wusste, sie waren nicht allein. Und das, was sie verfolgte, war kein Mensch. Die beiden Männer gingen hastig die staubige Straße entlang. Das schwache Licht von Callums Handy war ihr einziger Führer. Der Kegel erhellte kaum mehr als ein paar Meter vor ihnen. Alles andere versank in tiefer Schwärze. Das Geräusch hinter ihnen jedoch blieb. Ein ständiges Rascheln im Gras, mal links, mal rechts, manchmal so nah, dass es schien, als könnten sie Atemzüge hören. »Das ist nur ein Tier«, flüsterte Callum, so als wolle er sich selbst überzeugen. »Vielleicht ein Antilopenkalb oder so.« Malek Dufresne schüttelte starr den Kopf. »Das da folgt uns. Es sind mehr als eines.« Kaum hatte er es ausgesprochen, erklangen neue Geräusche. Winseln, leises Fiepen, gefolgt von einem schrillen Kichern, das sich wie ein höhnisches Lachen anhörte. Es klang fremd, unnatürlich, ein Chor aus Stimmen, die mehr Freude als Drohung ausdrückten. Freude über Beute. »Oh Gott«, keuchte Callum, »das sind Hyänen, nicht wahr?« »Oder Schlimmeres«, antwortete Malek düster. Sie beschleunigten ihren Schritt, doch die Geräusche folgten ihnen, schlossen auf, bewegten sich nun auch vor ihnen. Malek hob die Hand, blieb abrupt stehen. Ringsum war das Rascheln nun deutlicher, begleitet von flackernden Reflexen. Pärchen kleiner Lichter tauchten im Dunkeln auf, schwebend, flackernd, Augen, die im schwachen Licht von Callums Handy aufblitzten. »Siehst du das?« flüsterte Callum, und seine Stimme brach. »Ja«, hauchte Malek, »wir sind umzingelt.« Die Augen bewegten sich, verschwanden, tauchten wieder auf. Dazwischen hörten sie knurrende Laute, tief und kehlig, dann wieder schrilles Gekicher, als ob die unsichtbaren Jäger Spaß an der Angst ihrer Opfer hätten. »Wir können nicht rennen«, entschied Malek leise. »Wenn wir fliehen, jagen sie uns.« »Und was sollen wir dann tun?« Callum klang verzweifelt. »Standhalten. Wir wirken größer, stärker. Vielleicht schreckt es sie ab.« »Großartig«, murmelte Callum, »dann sterben wir wenigstens im Stehen.« Sie stellten sich Rücken an Rücken, das Licht des Handys zitterte, als Callum es mit schweißnasser Hand hielt. Dutzende Augen glühten nun ringsum, bewegten sich langsamer, als spielten sie ein grausames Spiel. Das Lachen, das Winseln und die knurrenden Töne schwollen an, dann ebbten sie ab, nur um kurz darauf wieder lauter zu werden. Plötzlich kam Bewegung in die Schatten. Ein lauteres Knurren, ein Ruckeln im Gras. Dann schoss eine der Gestalten kurz vor. So schnell, dass Malek nur das Aufblitzen der Zähne sah. Er trat nach vorn, brüllte so laut er konnte, und das Wesen zog sich zurück, begleitet von einem heiseren Kichern, das wie Spott klang. »Sie testen uns«, keuchte Malek. »Sie warten auf den richtigen Moment.« Die Minuten zogen sich endlos. Schweiß rann ihnen über die Stirn. Das Summen der Insekten war unterbrochen von dem unheimlichen Chor der unsichtbaren Meute. Dann, als die Spannung unerträglich wurde, öffnete sich eine Lücke zwischen den Augenpaaren, eine schmale Gasse ins Dunkel. »Dort«, rief Malek. »Wir laufen«, er stieß Callum an, und beide setzten sich rennend in Bewegung. Das Handylicht sprang wild über die Erde, die Äste peitschten ihnen ins Gesicht. Hinter ihnen brach ein Tumult los. Die Augenpaare lösten sich, die Geräusche schwollen an, und dann hörten sie das Donnern vieler Beine. »Schneller«, schrie Callum. »Sie kommen!« Ihre Füße schlugen auf den harten Boden, ihre Lungen brannten. Malek spürte, wie das Adrenalin ihn trug, doch er hörte die Jäger immer näher. Sie lachten, kreischten, klackerten mit Zähnen, ein höhnisches Konzert des Todes. Plötzlich stolperte Callum. Er schrie auf, fiel zu Boden. Das Licht des Handys schlug auf die Erde, der Strahl zeigte für einen Moment eine Kreatur. Mager, mit struppigem Fell, Zähne, die im Dunkeln glänzten, Augen, die irrlichterten wie glühende Kohlen. »Malek«, brüllte Callum, als die Gestalt auf ihn zusprang. Malek zögerte einen Herzschlag lang, dann riss er ihn hoch, doch im selben Moment schloss sich die Meute um sie. Augen, Zähne, Bewegungen von allen Seiten. Ein Angriff. »Lauf«, schrie Malek, stieß Callum nach vorn und rannte selbst. Er hörte hinter sich ein Kreischen, »Auschschin«, gefolgt von Callums markerschütterndem Schrei. »Malek, hilf mir!« Dann ein dumpfes, nass klingendes Geräusch, ein Schmatzen, ein Krachen von Knochen. Die Schreie seines Freundes verwandelten sich in gurgelnde Laute, dann in ein tierisches Heulen. Malek lief weiter, stolperte, rappelte sich hoch, rannte, bis seine Beine drohten, ihn im Stich zu lassen. Er wagte nicht zurückzusehen, doch die Schreie verfolgten ihn, bohrten sich in sein Herz. Er wusste, Callum war verloren. Die Kreaturen hatten ihn. Das Lachen der Jäger hallte noch lange durch die Nacht, selbst als Malek weit voraus war. Es war ein höhnisches Gelächter, das ihm klarmachte, dass sie genau wussten, was sie taten. Sie hatten ein Opfer genommen und sie ließen ihn laufen. Warum? Die Frage brannte in seinem Kopf, während er keuchend durch die Dunkelheit taumelte. Warum er? Warum nicht beide? Und tief in sich spürte er, dass die Antwort furchtbarer sein würde, als er es sich vorzustellen wagte. Malek Dufresne rannte, bis seine Beine sich anfühlten wie brennendes Eisen. Jeder Atemzug schmerzte, die Hitze des Tages war einer eisigen Kälte der Nacht gewichen und dennoch lief ihm Schweiß über das Gesicht. Irgendwann stolperte er über eine Wurzel und fiel auf die Knie. Er keuchte, wagte es aber nicht, liegen zu bleiben. Hinter ihm waren die Schreie verstummt. Callums letzte Laute hatten sich in sein Innerstes eingebrannt, ein Echo, das nie wieder verstummen würde. Er kroch einen Abhang hinauf, rollte sich auf die Seite und blieb schließlich liegen. Der Himmel war schwarz, doch im Osten schimmerte ein Hauch von Grau. Der Morgen nahte. Malek spürte, wie sein Körper nachgab, seine Kehle brannte vor Durst, seine Haut war trocken und rissig. Noch bevor er den Gedanken fassen konnte, dass dies sein Ende war, verlor er das Bewusstsein. Als er wieder erwachte, blendete ihn grelles Licht. Er lag nicht mehr auf dem Boden, sondern auf einer Matratze. Weiße Wände umgaben ihn, der Geruch von Desinfektionsmittel stieg ihm in die Nase. Eine Gestalt stand neben ihm, ein Arzt, der mit gedämpfter Stimme etwas auf Englisch sprach, und neben ihm ein Polizist in Uniform. »Sie sind ein Glückspilz«, sagte der Beamte mit schwerem südafrikanischem Akzent. »Ein Flugzeug hat Ihr rotes Shirt von oben gesehen, sonst wären Sie verdurstet.« Malek versuchte zu sprechen, doch seine Stimme war kaum mehr als ein Krächzen. »Mein Freund Callum«, die Männer sahen sich an, dann nickte der Polizist langsam. »Wir haben nach ihm gesucht. Wir fanden nur Knochensplitter. Nichts weiter.« Malek schloss die Augen. Bilder schossen ihm durch den Kopf. Die leuchtenden Augen im Dunkeln, die höhnischen Laute, Callums Schreie. Die Ermittlungen zogen sich über Tage. Malek erzählte den Behörden alles. Vom verlassenen Museum, den Masken, den Puppen, den zerstörten Reifen, dem Fremden mit dem Wrangler und schließlich den Kreaturen, die Callum verschlungen hatten. Doch die Polizisten tauschten ungläubige Blicke. Später sagten Zoologen, es müssten Hyänen oder afrikanische Wildhunde gewesen sein. Sie erklärten, dass nur Hyänenknochen vollständig zerbrechen könnten, während die Winsel- und Kichgeräusche ebenso zu Wildhunden passten. Doch niemand konnte erklären, warum diese Tiere dort auftauchten, wo es seit Jahrzehnten keine Population mehr gab. »Das ist unmöglich«, murmelte einer der Forscher, während er die Berichte durchsah. »Kein Rudel lebt in dieser Region. Seit Generationen nicht.« Andere Stimmen wurden laut. Einige sagten, die Dorfbewohner hätten die Bauarbeiter getötet und ihre Leichen den Aasfressern überlassen, um Tourismus zu verhindern. Andere meinten, Malek habe in seiner Verzweiflung und Dehydrierung halluziniert. Doch Malek wusste, was er gesehen hatte. Er erinnerte sich an die Augen, die ihn im Dunkeln fixiert hatten, an die Stimmen im Wind, an die Masken, an den Wänden des Museums. Ein Reporter fragte ihn, »Glauben Sie, es war etwas Übernatürliches?« Malek schwieg lange, bevor er antwortete, »Ich weiß nur, dass mein Freund tot ist und dass das, was ihn getötet hat, nicht einfach Tiere waren.« Die Jahre vergingen, doch der Schatten jener Nacht wich nie von ihm. In stillen Momenten hörte er noch immer Callums Stimme, die seinen Namen rief, bevor sie im Chor aus Gelächter und Knurren ertrank. Jede Nacht, wenn er die Augen schloss, war er wieder dort, auf der Straße, umzingelt von glühenden Augen. Er fragte sich immer wieder, warum hatte er überlebt? Warum hatten sie Callum genommen und nicht ihn? War es Zufall? Oder hatte etwas in ihm, etwas Fremdes, ihn verschont? Vielleicht war es die rote Farbe seines Shirts, die ihn unsichtbar machte. ein Abbild der britischen Soldaten, die einst gefallen waren. Vielleicht war es das Blut seines Vorfahren, das ihn schützte. Manchmal in dunklen Stunden glaubte er, dass sein Ururgroßvater ihn gerettet hatte. Ein Geist, der ihm eine letzte Chance gab. Doch diese Gnade war kein Trost, sondern eine Bürde. Denn statt Callum lebte er. Und damit die Schuld, den Freund nicht gehalten zu haben. Einmal bat ihn ein Team von Paranormalforschern um ein Interview. Sie wollten an denselben Ort reisen, das verlassene Touristenzentrum und die Lodge erkunden. Malek wies sie ab. »Fahrt nicht dorthin«, sagte er. »Ihr glaubt, ihr sucht Geister, aber was euch dort findet, ist schlimmer.« Doch in Wahrheit hatte er nie aufgehört, selbst dorthin zurückzukehren. Nicht mit den Füßen, sondern mit dem Geist. Jede Nacht, wenn er im Bett lag, schlossen sich die Schatten um ihn und die Stimmen kamen zurück. Er hörte das Winseln, das Kichern, das Kreischen. Und er hörte Callum, wie er ihn anschrie, immer wieder, bis seine Stimme brach. »Malek!« Er schreckte hoch, den Schweiß auf der Stirn, das Echo noch in den Ohren, und er wusste, Rorkes Drift hatte ihn nie wirklich gehen lassen. Der Ort war verflucht, ein Landstrich, der Blut verlangte. Und er, Malek Dufresne, war dazu verdammt, Zeuge und Überlebender zu bleiben, auf ewig verfolgt von Schreien, die niemals verstummen würden.